Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Because nothing comes to a sleeper but a dream.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Anarchistischen Radios. Und auch Grüße an dieser Stelle an alle, die uns aus Graz zuhören und bald auch in Linz. Wir freuen uns und danken den beteiligten freien Radios fürs Teilen. Ferner senden wir solidarische Grüße an alle Leute in den Knästen, die uns heute zuhören können. Wir haben euch nicht vergessen und ihr seid nicht allein. Die heutige Sendung wird gestaltet von und mit ABC Wien. ABC steht für Anarchist Black Cross. Und was das genau bedeutet, wollen wir heute ebenfalls kurz erklären. Gleich zu Beginn eine kleine Ankündigung. Von 25. bis 27. April findet im Wiener EKH das 7. ABC Soli Festival statt. Mit vielen Bands und Konzerten. Donnerstag, Freitag und Samstagabend und einer fetten Workshop-Reihe mit Beginn am Donnerstagabend sowie Freitag und Samstag ab ca. 13 Uhr. Wer dazu mehr wissen mag, laufende Infos und Updates findet ihr auf abcfestvienna.noblogs.org.
Solo voi con mi pena, sola va mi condena. Correre es mi destino para burlar la ley. Perdidos en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel a una ciudad.
Die heutige Sendung ist Andreas Krebs gewidmet, ein rebellischer Gefangener, der aktuell in Neapel im Gefängnis ist und dort seit Anfang Februar im Hungerstreik. Wir werden in der heutigen Sendung berichten, wie es ihm geht, über die Hintergründe seiner Verhaftung und warum wir ihn unterstützen. Infos zum laufenden Prozess und außerdem aus vergangenen und aktuellen Briefen vorlesen. Wer sind eigentlich wir? Was ist Anarchist Black Cross? Was machen wir? Wir sind eine seit 2008 bestehende Gruppe und arbeiten kontinuierlich zu Themen wie Antirepression, Knast, Anarchismus, Gefangenenunterstützung oder Alternativen zur Gefängnisgesellschaft. Wir organisieren Vorträge und Workshops, einmal jährlich das ABC Solidarity Festival im Wiener EKH, stellen Kohle auf zur Unterstützung von anarchistischen Gefangenen weltweit und versuchen generell der Repression unsere Solidarität entgegenzusetzen. Außerdem geben wir circa einmal im Monat die Bruchstellen in Papierform heraus und machen regelmäßig Infotische. Anarchist Black Cross Wien ist also ein anarchistischer Zusammenschluss von Individuen, der von einem gemeinsamen Kampf gegen diese kapitalistische Gesellschaft und deren Formen des Wegsperrens geprägt ist. Allerdings wollen wir weder eine reine Gefangenenunterstützungsgruppe sein, noch eine, die sich nur mit sogenannten politischen Gefangenen beschäftigt. Wir sind generell gegen alle Formen der Strafe, gegen Knäste, Abschiebezentren und jegliche Zwangsanstalten. Denn diese sind keine Lösung für soziale Konflikte, die aus der aktuellen Organisierung dieser Gesellschaft entstehen. Anarchist Black Cross, zu Deutsch Anarchistisches Schwarzes Kreuz, wurde ursprünglich 1905 in Russland gegründet, um anarchistische Gefangene zu unterstützen. Heute gibt es weltweit unzählige Gruppen, die unter diesem Namen agieren. Genauso vielfältig und breit sind deren Betätigungsfelder, von reiner Unterstützungsarbeit für Gefangene bis hin zur Beteiligung an diversen Projekten und Aktionen. Kennengelernt haben wir Andreas 2014 bei den Anti-Knast-Tagen im Herbst in Wien. Er war damals erst wenige Wochen in Freiheit. Als Langzeitgefangener saß er bittere 16 Jahre hinter Gittern. Er berichtete damals sehr offen und selbstkritisch bei einigen Veranstaltungen von seinen Erfahrungen und wie es ihm jetzt damit geht, nach so vielen Jahren Haft. Seine Schilderungen haben viele Besucher und Besucherinnen sehr bewegt und nachhaltig beschäftigt. Er erzählte viel darüber, wie sehr Knast Leute verändert und krank macht, wie tiefgreifend das System Gefängnis in Beziehungen eingreift und diese prägt, wie sehr das Gesamtsystem auf Gewalt beruht und man auch nur über Gewalt innerhalb der Mauern eine gewisse Autonomie bewahren kann, wie sich die Psyche eines jeden einzelnen Gefangenen verändert, wie versucht wird, der Wille der Gefangenen zu brechen, wie sich das Ganze auch körperlich auswirkt und wie das bei ihm ganz persönlich abgelaufen ist. Er gewährte uns sehr intime, sehr persönliche Einblicke in seine Jahre hinter Gittern und blieb doch bei all diesen traumatisierenden Erlebnissen sehr selbstkritisch und offen für alle Art von Fragen. Er war zu diesem Zeitpunkt erst wenige Wochen draußen, war aber rebellisch, kämpferisch und wütend wie eh und je. Mit dem System und seinen Erlebnissen hatte er keinen Frieden gemacht oder sich brechen lassen. So viel war jedenfalls klar. Das erste Eis nach 16 Jahren Gefangenschaft, das erste Wannenbad. Schöne Erlebnisse, von denen er aus den Tagen in Wien berichtete. Aber auch viele Überforderungen, wie zum Beispiel Einkaufen im Supermarkt oder auch der massive Stress in Situationen, die er nicht einschätzen konnte, aber wo er bemerkte, wie sehr er sich an das System Knast angepasst hatte und wie heftig reflexartig er auf bestimmte Dinge reagierte. Damit einen Umgang zu finden, beschäftigte ihn zu diesem Zeitpunkt im Herbst 2014 sehr. Bei der Veranstaltung zur Gefangenengewerkschaft, die am 8. November 2014 im EKH stattfand, hat er als Vortragender mitgewirkt. Dabei ging es um die Gründung der Gefangenengewerkschaft im Mai 2014 in Berlin und wie sich damit Gefangene in der BRD eine autonome Form der Organisierung hinter Gittern geschaffen haben. Die Angriffe seitens der Anstaltsleitung in der JVA Tegel liefen formaljuristisch nicht nur ins Leere, sondern lösten innerhalb und außerhalb der Knäste einen Solidarisierungseffekt aus. Auch wenn immer wieder Versuche gestartet werden, die gewerkschaftliche Organisierung der Gefangenen zu erschweren oder zu verunmöglichen, sind aktuell an die 450 Mitglieder ein starkes Zeichen für diesen notwendigen Kampf. Die Vortragenden setzen sich kritisch mit der Gefangenengewerkschaft auseinander und berichten über Zwangsarbeit im Knast, Erfahrungen und solidarische Unterstützung drinnen und draußen. Soweit der Ankündigungstext aus dem Jahr 2014. Die gesamte Sendung vom 29.03.2015 mit einem Mitschnitt dieser Veranstaltung könnt ihr auf www.a-radio.net nachhören. Da diese Veranstaltung und die Begegnung mit Andreas vielen in Erinnerung geblieben ist, haben wir an dieser Stelle einen kleinen Ausschnitt vorbereitet.
Stichwort selbstbewusste Gefangene, da würde ich gleich mal den Andreas fragen jetzt. Wir sind ja nur so Soli-Kreis, aber du bist ja Sprecher der Gefangenengewerkschaft. Als du das erste Mal davon gehört hast, was war so deine Erwartung? Hattest du da konkrete Vorstellungen, Gefangenengewerkschaft, was soll das? Oder hast einfach gesagt, okay, ich bin bei allem dabei, was gegen den Scheißgas geht?
In erster Linie, nur aus Protest habe ich da mitgemacht. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, wie Landschaft oder so. Hauptsache anpissen die, wo es geht. Ich sehe das mit der Gewerkschaft so, es könnte Zukunft haben, könnte. Aber es ist sehr schwierig. Ich habe erfahren, es war zum Beispiel Aschaffenburg in der JVA, wo ich jetzt vor kurzem war, hatte ich sehr viel erreicht. Ich habe sehr viel mobilisiert, viele Mitglieder bekommen dafür. Auch in anderen Anstalten, wo ich Kontakte gehabt habe. Es war halt dann so, dass aber die Anstaltsleiter dann alles versucht haben zu boykottieren. Meine Post, also in andere Haftanstalten. Das ging auch außerhalb nach Bayern, wo ich ein paar Connection gehabt habe. Es war eine Anstaltsleiterkonferenz, das habe ich erfahren, vor circa vier oder fünf Wochen, wo sich circa 80% der Anstaltsleiter gegen das ausgesprochen haben, gegen, also wo da rigoros gegen diese Gefangenengewerkschaft sind. Ein paar neue, junge, gerade jungen Anstaltsleiter, wir haben einen jungen Anstaltsleiter bekommen vom Ministerium, der war der Sache ein wenig offen gegenübergestanden. Es war so, dass die Anfangszeit war so, dass die Outbreak, diese Gewerkschaftszeitung ist da rausgekommen, die wurde beschlagnahmt. Erst einmal. Das war also ganz schlimm, bis wir halt dann auf die Barrikaden gegangen sind, die wurde dann ausgehändigt und so. Aber es ist, also JVA Aschaffenburg war sehr offen gegenübergestanden. Viele andere Anstalten, gerade Nürnberg, Nürnberg war extrem. Nürnberg und Landshut, die wo dagegen geschossen haben, mit allen Mitteln. Mit allen Mitteln. Bayreuth bin ich gerade dabei, ein bisschen was zu machen. Und. Also ich höre nicht auf, das heißt ja nicht, dass ich jetzt entlassen bin und dass ich dann so Arschlecken, wenn ich es anpissen kann, pisse ich sie an. Aber es könnte Zukunft haben, könnte. Ich muss einfach mehr gemacht werden. Das ist, ich habe festgestellt, als ich in die anderen Bundesländer war, Hessen, da habe ich überhaupt keinen Plan gehabt. Gewerkschaft, haben Sie noch nie gehört. Niedersachsen, das Gleiche. Ich habe mir da schon mal Infos geholt, ja, oder bei Landsleute oder so. In Hamburg haben sie überhaupt kein Interesse da gehabt. Naja, da haben die Gefangenen mit den Beamten zusammen rauchen Zigaretten, was ich da erlebt habe. Schwierig, schwierig. Das ist, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich denke, das bedarf noch ein wenig Zeit. Vor allem, das, man muss ja draußen ein wenig auch dagegen arbeiten. Ja, ich habe Firmen, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich das kurz sagen darf, mit Spielbahnen, das war für Kinder werden Spielbahnen hergestellt, Firma Bruder zum Beispiel, die sind führt, die lässt in ganz Bayern in jeder Haftanstalt produzieren. Ob es in der Frauenanstalt ist, überall ein paar Kleinigkeiten. Und Firma Bruder gibt zum Beispiel einen Katalog vor, so und so viel muss der Gefangene schaffen, für den und den Soll, für den und den Betrag. Und da haben wir es, dass in Landshut und Stadelheim unterschiedliche Tarife sind. Das habe ich gesehen, also sonst würde ich es niemals behaupten. Und ich habe gemeint, ich spinne. Das wäre das Erste, wo ich schon mal dagegen angehen würde. Und niemals für mein Kind so ein Spielzeug kaufen würde, vor denen alles boykottieren. Alles boykottieren.
Und du hast doch gesagt, die Vorgaben, was wir da produzieren müssten, wären sehr hoch. Und
ja, 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 das war ganz schlimm. Man hatte versucht, mir da so Arbeit unterzujubeln. Allerdings, im Knast ist es ja so, da werden halt dann Vorarbeiter eingestellt. Das sind dann auch Gefangene. Und ich lasse mal von einem Gefangenen jetzt sagen, was ich zu schaffen habe. Ja, läuft einmal gar nicht. Der kann ein paar Backpfeifen haben und das war's. Da war es so, dass ich von 8 Stunden, was ich gearbeitet habe, habe ich 6 Stunden bezahlt bekommen. Das zum Thema. Und ich bin aber keine Zigarettenpause oder was.
Also weil du das Soll nicht erreicht hattest?
Nein, ich habe ihn nicht erreicht. Unmöglich. Ja gut, irgendwann, wenn du mal das einmal einen Monat machst oder 2 Monate, dann schaffst du schon. Ja. Aber ich, für mich war das ja gar nichts. Sowieso abfahren, keinen Bock haben.
Wir wollen nun chronologisch zusammenfassen, was zur neuerlichen Verhaftung von Andreas geführt hat. Dazu lesen wir aus einem offenen Brief seiner Verlobten Jutta zur Verhaftung am 31. Juli 2017. Am 31. Juli 2017 sind mein Mann Andreas und ich von einem mobilen Einsatzkommando überfallen und verhaftet worden. Es war am Nachmittag. Die Bank war voller Menschen. So voller Menschen war es sonst nie in dem kleinen Ort. Im Nachhinein ist es klar, alles Zivis. Nachdem wir bei der Bank abgehoben haben und wieder in das Auto einsteigen wollten, sprangen bewaffnete Männer aus einem unauffälligen weißen Lieferwagen, schrien uns an und warfen uns zu Boden. Mein Arm war noch über eine Woche angeschwollen und blau von den Blutergüssen. Auch mein Mann, um den es ging, er lag da mit Knien im Nacken und aufgeplatzter Stirn auf dem Asphalt. Der Schock saß so tief, dass wir noch vor Ort im Krankenwagen medizinisch versorgt werden mussten. Meinen Mann trennten sie von mir. Sie beschimpften und beleidigten uns. Warum? Wegen Fahren ohne Führerschein? 8 Monate Haft, offener Haftbefehl, sagte die Polizei. Das war wohl ein schlechter Scherz. Wer veranlasst derart heftige Verhaftungsaktionen wegen Fahren ohne Führerschein? Nein, da muss noch mehr dahinter sein. Seit Dezember 2016 sucht die italienische Justiz nach meinem Mann, da ihm dort ein Mord vorgeworfen wird, der keiner ist. Es war ein Streit, der eskalierte, eine Notwehr mit Todesfolge. Leider. Es hätte auch meinen Mann treffen können. Er wehrte sich gegen den Angriff seines Arbeitgebers, der ihn schlecht oder gar nicht bezahlt hatte. Das zeigen auch Aufnahmen einer Überwachungskamera, weshalb er nach 3 Wochen U-Haft in den Hausarrest überstellt wurde. Doch die Familie des Verstorbenen und die Staatsanwaltschaft wollen das anders sehen. Sie brauchen einen Schuldigen, einen lebendigen Schuldigen. Sie wollten uns lynchen, sich rächen an dem Mörder und riefen in sozialen Netzwerken und der Presse zu Aktionen gegen uns auf. Wir mussten fliehen. Nun, in deutscher Strafhaft, kam der Auslieferungsbeschluss des Kammergerichts Berlin. Mein Mann ist des Mordes nicht schuldig. Es war ein Unfall. Er hat den Tod des Mannes nicht gewollt. Ich kann nicht zulassen, dass sie meinen Mann nach Italien ausliefern. Dort wurde er täglich von den Wärtern gefoltert, geschlagen und drangsaliert, denn einer von denen gehört zur Familie des Verstorbenen. Andreas würde die Zeit dort nicht überleben und ich werde nicht zusehen, wie er in seinen Tod getrieben wird. Zurzeit geht es uns sehr schlecht, aber wir kämpfen. Wir kämpfen gegen das Knastsystem, das Menschen tötet, die leben wollen, indem sie Liebende voneinander trennt und Inhaftierte weder medizinisch noch menschlich versorgt. Immer wieder bringen sich Menschen in den Gefängnissen um, weil sie denunziert, gedemütigt, unterversorgt werden. Auch mein Mann spricht inzwischen von Selbsttötung. Das werde ich nicht zulassen. Ich rufe alle Menschen mit Herz und Verstand dazu auf, gegen diese Ungerechtigkeit, die vom Gesetz toleriert wird, zu bekämpfen. Indem hingeschaut und sich zur Wehr gesetzt wird. Unterstützt uns. Seid solidarisch. Es gibt dann vom September 2017 einen Text der Riga 94, wie es dann weitergeht. Vor bald 3 Jahren kam Andreas zu uns. Er war von seiner langjährigen Gefangenschaft geprägt und fand bei uns nicht nur Unterschlupf, sondern auch Freunde. Wir haben Andreas erste Schritte außerhalb der Knastmauern miterlebt. Von Freiheit wollen wir nicht reden. Wer einmal gesehen hat, wie langjährige Haft die Menschen zurichtet, eine tiefe Angst vor engen sozialen Bindungen erzeugt, keine Angst vor der sogenannten Freiheit, dem wird der Begriff relativ. Zudem die Gesellschaft draußen alles dafür zu geben scheint, dem Wort Freiheit den Sinn zu rauben. Es war schön zu sehen, wie sich Andreas Stück für Stück die Freiheit wieder erkämpft hat. Er zog bald aus der Riga 94 aus und nahm gemeinsam mit seiner Frau das Leben wieder in die eigenen Hände. Bald zog es ihn nach Süditalien. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm. Er kam zwar gut mit seiner Partnerin an und sie richteten sich in der Nähe einer Kleinstadt, 50 Kilometer nördlich von Neapel, ein. Doch ein Streit mit dem Besitzer einer Tankstelle, für den er gearbeitet hatte, endete unglücklich. Die Zeit in Untersuchungshaft in Neapel war bis zu dieser Gerichtsentscheidung die Hölle. Ein Teil der Familie des Verstorbenen hatte eine Hetzkampagne gegen Andreas und Jutta gestartet. In sozialen Netzwerken wurde er als kaltblütiger Mörder dargestellt, der die Tankstelle ausrauben wollte. Bis in die lokalen Medien reichte die Forderungen nach Blutrache. Seine Frau erhielt Todesdrohungen und Andreas wurde täglich im Knast verprügelt und mit dem Tode bedroht. Die Gerichtsentscheidung zum Hausarrest setzten dem ein Ende. Doch der Hausarrest war nur scheinbar eine Erleichterung. Zu permanenten unangekündigten Razzien der Polizei kam der Hass aus Teilen der Bevölkerung. Durch die Haftverschonung angestachelt, mobilisierten die Feinde Andreas zunehmend. Die Rede war von einem vollständigen Vertrauensverlust in die Justiz, die kriminelle Ausländer bevorzugen würde. Mit einem Lynchmob war zu rechnen, mit der italienischen Polizei natürlich nicht. So entschloss sich Andreas, unterzutauchen. Mit seiner Partnerin verließ er Italien. Wir unterstützen die Auffassung von Andreas und Jutta, dass das Gerichtsverfahren in Italien unter starkem Druck der aufgeheizten Öffentlichkeit steht. Selbst wenn es in höheren Instanzen zu einer Wahrheitsfindung käme, so würde dies jahrelange Untersuchungshaft unter den beschriebenen Bedingungen bedeuten. Das würde nach Aussage von Andreas seinen Tod bedeuten. Nun aber wurde Andreas Anfang August in Sachsen-Anhalt von einem MEC-Kommando festgenommen. Zunächst kam er in Strafhaft. Der Grund dafür war, dass ein Zielfahndungskommando ihn aufspürte und dass Andreas nach Italien ausgeliefert werden soll. Wir gehen davon aus, dass Andreas tatsächlich ausgeliefert wird. Es steht auch im Raum, dass er nur zum Verfahren nach Italien gebracht wird und die Haftstrafe in Deutschland absitzen muss. Die von der italienischen Staatsanwaltschaft geforderte Strafe beträgt 21 Jahre. Und nicht zu vergessen, Verfahren sind in Italien oft eine langjährige Angelegenheit, insbesondere bei Berufung. Dann geht der Brief noch weiter und der letzte Absatz ist: Der Familie des Verstorbenen, die die Entwicklung verfolgt, sei versichert, dass der Tod von Massimo und die Tatsache, dass 2 Kinder ohne Vater aufwachsen müssen, Andreas und auch seiner Gefährtin tiefsten Schmerz bereiten. Es wird Massimo nicht rächen, wenn ein weiterer Mensch zum Opfer dieser Auseinandersetzung wird. Die Justiz wird niemals Gerechtigkeit herstellen. Im Gegenteil, sie hat einen Teil von Andreas bereits auf dem Gewissen. In der Geschichte geht es so weiter, dass Andreas dann im Mai 2018 nach Italien ausgeliefert wird und er dort im Knast in Neapel null medizinische Versorgung bekommt und es ihm zunehmend schlechter geht. Dazu auszugsweise ein weiterer Brief von Jutta, Andreas Frau. Im Mai 2018 ist mein Mann Andreas nach Italien ausgeliefert worden, obwohl Andreas krank ist. Hier in Deutschland mussten wir täglich kämpfen, dass ein Arzt eine Diagnose stellt. Er war schon mehrfach im Krankenhaus. Dort wurde durch Blut im Urin Probleme mit den Nieren festgestellt. Die Folge war eine Operation. Ein Stein musste raus, danach war aber immer noch keine gesundheitliche Besserung in Aussicht. Hinzu kommen motorische Probleme in Hüfte und Beinen. Ein Gutachten eines Neurologen wurde von Seiten des Gefängnisses natürlich nicht eingeholt. Nun ist er im Ausland, auch hier geht es meinem Mann schlecht. Die gesundheitliche Versorgung ist gleich null. Dort gibt es eine Sanitätsstation, die wahllos Tabletten austeilt, egal ob sie den Häftlingen helfen oder nicht. So wurde Andreas mit Medikamenten versorgt, die bei ihm starke Epilepsie auslösen und ihn ins Krankenhaus befördert haben. Aber statt einer Versorgung verbrachte er dort 2 Tage in Ohnmacht. Die Justiz redet von Tablettenunverträglichkeit, alles wieder okay. Aber nichts ist okay. Selbst im Krankenhaus musste Andreas erneut feststellen, dass er Blut im Urin hat. Aber selbst dort wurde nichts gemacht. Nach dem 2. Tag Aufenthalt ging es dann wieder zurück in den Knast. In Berlin wurde Andreas von der Ärztin gesundheitlich von den Medikamenten her eingestellt. Es ging ihm gesundheitlich in der Freiheit sehr gut. Diese Medikamente werden ihm jedoch in jedem Knast verweigert. In Deutschland schon interessierte sich niemand für ihn und in Italien geht es nun genauso weiter. Das Interesse für die Gesundheit meines Mannes ist gleich null. Verhandlungen waren im Juni und Juli, sie wurden beide kurz vorher abgesagt. Wir warten die nächsten Verhandlungen im September und Oktober 2018 ab. Im Oktober soll es angeblich 3 Termine geben, aber man weiß ja nie, ob sie wieder kurzzeitig verlegt und so jede Unterstützung von Andreas verhindert wird. Mein Mann hofft natürlich zu wissen, was auf ihn zukommt und will nicht im Ungewissen bleiben. Zurzeit läuft die Anklage wieder auf Mord. 24 Jahre Haft sind beantragt. Der Anwalt gibt sich in Italien echt Mühe und appelliert auf Selbstverteidigung. Jedoch sollte niemand vergessen, dass noch alles offen steht. Auch kommt Andreas, auch wenn es in der Vergangenheit behauptet wurde, im Jahr 2019 nicht nach Deutschland. Nicht, wenn es nach den Aussagen der Justiz in Italien geht. Jeder Tag für Andreas in Haft ist kein Leben. Er gibt natürlich nie Ruhe und Leibesvisitationen sind an der Tagesordnung, was jedenfalls aber sehr erniedrigend für ihn ist. Im Herbst 2018 geht es Andreas zunehmend schlechter. Es gibt dann einen Brief von ihm vom 29. Oktober 2018, der auch in der Gefangeneninfo Nummer 420 veröffentlicht wurde. Nun bin ich fast 6 Monate in Neapel und fühle mich erst jetzt imstande, einige Zeilen zu schreiben, wie es mir ergeht und was bis jetzt passiert ist. Deutschland hat mich ohne irgendwelche Krankenunterlagen oder Sonstiges nach Italien verfrachtet. Es ging ein Konvoi von 6 Fahrzeugen inklusive SEK, Blaulicht und Sirene zum Flughafen, wo ich dann in den Flieger gebracht wurde. Hier warteten lediglich 3 Polizisten. In Rom angekommen wurde ich ID behandelt und Stunden später von den Vollzugsbeamten abgeholt. Angekommen wurde ich durchsucht und mir wurde vieles abgenommen. Ich wurde Ärzten vorgestellt und erklärte jedes Mal aufs Neue, welche Medikamente ich in Deutschland bekam, ich darauf eingestellt bin und so weiter. Im Behandlungsraum wird geraucht und nebenbei TV-Serien und vom Sani und dem Personal angesehen. Das Ende vom Lied ist, dass ich mittlerweile seit 5 Monaten darum bitte, mir die richtige Medizin zu geben. Doch lediglich Psychopharmaka bekomme ich und warte nun seit 3 Monaten auf die Untersuchung. Mein Zustand hat sich so verschlechtert, dass ich auf Krücken gehe. Ich wurde auf eine normale Station verlegt in eine 4-Mann-Zelle. Und was ich da bis vor einem Monat erlebt habe, ist Wahnsinn. Ausländer werden gehasst und Schwarze erst recht. So konnte ich beobachten, wie man einen Schwarzen, der gerade auf die Station verlegt wurde, drangsaliert hat, dass dieser sofort aus der Station genommen wird, ohne Konsequenzen für die anderen. Ich sah, wie Gefangene Stichwaffen im Arsch herumtragen und wie viele Leute damit verletzt wurden. Tagtäglich wird hier mit Mord und Tod gedroht. Linke werden gehasst. Ich musste raus aus dieser Abteilung, denn ich hielt es einfach nicht mehr aus. Ich tat mich mit einem Gefangenen zusammen, dem ständig mit Prügel gedroht wurde, und er schrieb unzählige Anträge, bis es klappte, dass wir in eine Zwei-Mann-Zelle verlegt wurden, auf eine geschlossene und überwachte Station. Wir sind 23 Stunden und 40 Minuten am Tag eingesperrt und sitzen den ganzen Tag nur in der Zelle. Dank Unterstützung meiner lieben Frau, die die Hälfte ihres Hartz-IV-Geldes monatlich schickt, kann ich mir Essen und Wasser kaufen. Denn Trinken gibt es von der Anstalt nicht. Und das Einzige, was es gibt, sind Plastikteller und ein Becher. Das Plastikbesteck und auch das Toilettenpapier muss man selber kaufen. Da ich niemanden habe, wie die meisten anderen, wo Angehörige regelmäßig Essen und Kleidung bringen bzw. zum Waschen mitnehmen, bin ich ziemlich auf mich alleine gestellt. Hat man nicht mal das nötige Geld, ist man auf das wenige schlechte Essen der Anstalt angewiesen und Trinken aus der Wasserleitung. Jeder Gefangene versucht zu vermeiden, von der Anstalt Essen anzunehmen. Alles Sachen, Kleidung und Geschirr wäscht man im Bad, wo man vorher seinen Arsch gewaschen hat. Der einzige Vorteil ist, dass heißes Wasser auf der Station bzw. der Zelle existiert. Es gibt von der Anstalt auch keine Putzmittel für die Zelle. Auch die muss man selber kaufen. Vor einigen Wochen war an einem Abend eine Großfilzung und normalerweise werden Gefangene einzeln und getrennt von den anderen durchsucht. Hier nicht. Jeder musste vor den anderen seinen Intimbereich entblößen, damit Beamte dann mit einem Metalldetektor den Intimbereich abfahren, aber nichts finden. Das heißt, jeder sieht beim anderen mit zu. Ich habe sowas noch nie erlebt. Nach 6 Monaten durfte ich endlich meine liebe Frau sehen und das dank Unterstützung von ABC, denn finanziell würden wir es niemals schaffen. 6 Monate ohne Besuch und Ehefrau ist ein Albtraum und ich bin den Menschen sehr dankbar, die uns finanziell unterstützen, damit meine Frau zu mir kommen konnte. Danke auch an gemeinsame Freunde in Neapel, die meine Frau aufgenommen haben und sie ab und an mit dem Auto von A nach B brachten. Leider wurde meine Frau jedes Mal am Einlass der Anstalt wie Dreck behandelt. Sie durfte noch nicht einmal gewisse Sachen für mich abgeben, wie Bettwäsche und so weiter. Man schmiss ihr Sachen vor die Füße, hielt ihr zum Nachteil, weil sie kein Italienisch sprechen kann und ließ sie stundenlang warten oder meinte, dass sie keinen Besuch mehr zur Verfügung hätten. Sie wurde so arg schikaniert. 7 Stunden haben wir insgesamt Besuch, verteilt auf 5 Besuche. Aber es war eine Wohltat für die Seele, dass wir uns einige Male sehen durften. Allerdings ist nochmals zu erwähnen, ohne die finanzielle Unterstützung hätte das niemals funktioniert. Danke an alle Beteiligten. Mir geht es von der Psyche wie auch körperlich irre beschissen und ich will und kann kaum noch. Die Medikamente, die ich bekomme, taugen nichts und regelmäßig scheide ich Blut aus. So oft sagte ich das schon und man tat dies damit ab, dass es Nierensteine sicher wären. Ich habe nach wie vor Wasser in den Beinen und seit neuestem Bewegungseinschränkungen in den Händen. Auch meine rechte Gesichtshälfte und die Seite am Kopf tut so weh. Morgens, wenn ich in die Ambulanz gehe, um meine Medizin zu holen, läuft der Fernseher und es wird genüsslich geraucht. Die Tropfen allein nehme ich schon nicht mehr, weil sie mich so müde machen und ich Angst habe, dass diese auf die Nieren gehen. Also nehme ich nur meine Tablette und abends eine 200er Schmerztablette. Was ich nicht verstehe, dass ich bis vor kurzem 300 Milligramm abends bekam und plötzlich nur eine 200er. Also jeder gibt irgendwie anders. Für das Problem mit meinem Kopf und die Gesichtshälfte bekam ich Cortison. Für mich nicht nachvollziehbar. Nun bekam ich vor circa einer Woche ein Schreiben, dass bei mir 41 Bis angewendet wird. Das ist ein sehr drakonisches Isolationsprogramm, weil ich in Deutschland einer linksradikalen Szene angehöre. Was das nun für Konsequenzen haben wird, mag ich mir gar nicht ausmalen. Es gibt hier einige Beamte, die mich schikanieren. Da man genau darauf achtet von außerhalb, dass ich nicht geschlagen werde, besorgt man es mir anders, indem man meine Frau auf Übelste behandelt und ich der Einzige bin, der solche Sachen wie Bettwäsche und Decke von außen durch den Besuch nicht bekomme. Auch das Wörterbuch, was meine Frau mir besorgte, Deutsch-Italienisch, wurde ihr am letzten Tag des Besuchs einfach vor die Füße geworfen. Auch stellte ich fest, dass gewisse Sachen vom Einkauf nicht geliefert wurden und ich um das Geld betrogen werde. Auch das ist nicht das erste Mal. Sagt man was, dann heißt es nur warten und ich bin dafür nicht zuständig. Ich weiß ganz sicher, dass es einige Beamte gibt, die mich nicht misshandeln können, aber es ist auf eine ganz andere Art spüren lassen. Post darf ich zukleben und nur die, die reinkommt, wird vor meinen Augen geöffnet, ob etwas Verbotenes beigelegt ist, was schon einige Male passierte von Menschen, die ich nicht kenne und mir einen Heidenärger einbrachte. Womit man mir Gutes tun kann, wäre ein farblicher Schreibblock, damit ich etwas basteln kann, wie schöne farbige Umschläge für Leute, denen ich schreibe. Leider darf man nur beschränkt Briefmarken kaufen und die Post nach Deutschland zu versenden ist richtig teuer. Daher kann ich nicht jedem schreiben, weil ich die Frankierungsmöglichkeiten einfach nicht habe. Es ist nicht meine Art, aber ich stecke in einer so hilflosen Situation, dass ich es trotzdem schreibe. Und zwar würde ich mich sehr freuen, wenn man meine Partnerin unterstützt, damit sie mich bald wieder besuchen kann. Das wäre für mich mein größter Wunsch. Denn finanziell ist es sonst unmöglich, dass sie nach Neapel fliegt. Zudem benötigt sie etwas für den Lebensunterhalt. Also wer helfen kann und möchte, Es ist jeder Cent willkommen und wir sind sehr dankbar dafür. Zur Gerichtsverhandlung kann man noch nicht viel sagen, außer dass ich bei der letzten Verhandlung jemanden sagen hörte, dass er hoffe, ich verrecke dort, wo ich gerade bin. Die Zeugenvernehmung von ca. 20 Carabinieri war eine Katastrophe und jeder erzählte etwas anderes oder konnte sich kaum erinnern. Es wurde auch von der Polizei so schlampig alles aufgenommen, dass selbst meine Dolmetscherin den Kopf schüttelte und meinte, dass dies ein unmöglicher Zustand wäre. Wie es weitergeht, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß nur, dass meine Frau als Zuschauerin eine Etage höher saß und Angehörige auf sie losgehen wollten. Daher sollte meine Frau nicht mehr alleine dorthin kommen. Aber ich denke, bis sie wieder das nötige Geld zur Verfügung hat für eine Reise nach Neapel, dürfte das erste Verfahren gelaufen sein. Obwohl es schlimm ist für mich, allein ohne Angehörige und Freunde zu sein. Anfangs reisten zwei Freunde mit, die mich bzw. einer davon nicht besuchen durfte, weil er in Deutschland laut italienischer Justiz ebenfalls zur linksradikalen Szene gehört. Nun das in einer Kurzform zu meiner Situation. Wie gesagt, von der Psyche bin ich ganz unten und körperlich ist es nicht anders. Doch das, was mir am meisten gerade zusetzt, ist die Abreise meiner Frau und jetzt nicht zu wissen, ob es ein weiteres halbes Jahr dauert, bis sie wieder zu mir kommen kann. Daher benötigen wir jede erdenkliche Hilfe, die wir nun bekommen können. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, worüber wir sehr dankbar wären. Ich vegetiere nun weiter Tag für vor mich hin und weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe nur, dass es keine Übergriffe mehr gibt. Ich sage jetzt schon Danke für die Menschen, die sich die Zeit genommen haben, meine Zeilen zu lesen und auch vielleicht helfen können. Herzliche Grüße an alle. Andreas. Also es gibt dann im Oktober einige Prozesstermine. Das geht alles nur sehr schleppend voran. Anfang 2019 erreicht uns die Nachricht, dass unser Freund Andreas seit 2. Februar im Hungerstreik ist. Laut der Diagnose der zuständigen Ärztin im Knast in Neapel leidet er unter Nierenblutungen beider Nieren. Das hat sie schon am 31. Jänner festgestellt. Das heißt, Andreas hätte zu diesem Zeitpunkt sehr dringend in ein Krankenhaus verlegt werden müssen, um adäquat behandelt zu werden. Das verweigerte ihm jedoch die Knastleitung in Neapel. Seine Anträge diesbezüglich wurden abgelehnt. Ebenso wurde vor kurzem seinem Schwager der Besuch verweigert. Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass Andreas Teil der Linken sei. Andreas hat sich aufgrund dieser unerträglichen Situation dazu entschlossen, in den Hungerstreik zu treten. Mit dieser Information haben wir auch dazu aufgerufen, bei italienischen Konsulaten und Botschaften zu protestieren und einfach zu fordern, dass er schnellstens aus dem Knast raus muss, weil wir wirklich große Angst um sein Leben haben. Sein aktueller Zustand ist lebensbedrohlich. Das war im Februar 2019. Das hört sich nun schon alles nach richtig heftiger Scheiße an. Doch das Ganze wird noch viel, viel absurder. Ihr hört nun einen kurzen, circa 7-minütigen Ausschnitt aus einer Radiosendung von Radio Aktiv Berlin über die Soli-Kundgebung für Andreas vor der italienischen Botschaft in Berlin am Montag, den 18. Februar 2019. Die vollständige Sendung könnt ihr am Soli-Blog von Andi nachlesen auf andreaskrebs.blackblogs.org.
Am Montag dieser Woche fand nahe dem Berliner Tiergarten vor der italienischen Botschaft eine Kundgebung in Solidarität mit Andreas Krebs statt. Andreas Krebs ist ein Gefangener, der seit einiger Zeit in Italien in Haft sitzt. Er hat vorher fast 17 Jahre in Deutschland in Haft gesessen. Er ist immer wieder vom Staatsschutz drangsaliert worden. Er hat sich in der Haft sehr solidarisch verhalten mit anderen kämpfenden Gefangenen. Er hat sich gegen Rassismus, gegen Homophobie und allgemein gegen die Repression dort und die Ausbeutung im Knast gewehrt. Er ist gesundheitlich stark angegriffen, nachdem er endlich aus der Haft entlassen worden war in Deutschland. Ist er in Italien unglücklich mit jemandem in eine Konfrontation geraten. Die Person ist gestorben. Es sieht noch überhaupt nicht danach aus, als ob irgendwas geklärt wäre in diesem Fall. Er wird beschuldigt, diesen Mann ermordet zu haben, bestreitet das und sagt, er hätte überhaupt nicht Schuld an dem Tod dieses Mannes. Jedenfalls sitzt er jetzt seit ewiger Zeit, nachdem er in Deutschland festgenommen und wieder ausgeliefert wurde, in Italien in Haft. Er ist inzwischen sehr krank, bekommt keine adäquate medizinische Versorgung. Wir kennen das ja, wir haben das schon oft hier in dieser Sendung auch bei anderen Gefangenen berichtet. Gerade bei Gefangenen, die schon etwas älter sind und viel Zeit im Gefängnis verbracht haben, ein großes Problem. Und er ist jetzt in einen Hungerstreik getreten am 2. Februar und er fordert endlich, medizinisch versorgt zu werden. Seine Lage ist äußerst bedrohlich, denn er ist wirklich sehr schwer krank. Ihr werdet das später gleich hören. Seine Lebensgefährtin hat der Kundgebung in Berlin geredet. Hier zunächst die allgemeine Lage, wie sie sie gerade sieht.
Also ich wollte mal schnell von der Kundgebung hier das Schreiben vorlesen, um den es geht, um Andreas. Also ich bin seine Frau und das schon seit knapp 4 Jahren. Ich lese mal vor, Andreas ist ein Langzeitgefangener, welcher über 18 Jahre seines Lebens hinter Gitter sitzt. Also 2 Jahre haben sie ihn jetzt schon vor kurzem wieder aus dem Verkehr gezogen. In dieser Zeit stellte er sich gegen Rassismus, Homophobie, Ausbeutung im Knast. Er beteiligt sich an Solidaritätsstreit für kämpferische Gefangene in Griechenland. Er unternahm 2 Ausbruchsversuche, zwar nicht von mir, aber da, wo er herkommt, und macht unzählbare veröffentlichte Briefe auf das Leid, was in welchem Knast immer jeden Tag zutage gelegt wird. Am 2. Februar ist Andreas in den Hungerstreik gegangen. Aus dem Grunde, da die medizinische Versorgung, so wie in Magdeburg, auch in Volkstedt, also Deutschland, keine medizinische richtige Versorgung, so wie auch in Italien, das nicht für richtig gehalten wird. Italien hat dafür keine Gelder übrig, um 3 Bedienstete abzustellen. Das sind die Gründe, warum Gefangene in Italien nicht in Haft kommen. Während ihm gerade beide Nieren ausbluten, wird er 23,40 Minuten jeden Tag auf 6 Quadratmeter eingesperrt. Die notwendige medizinische Behandlung wird ihm schon seit dem 18. März 2018 verwehrt, also wie gesagt in Deutschland. Im Moment ist Andreas nicht in der Lage, ohne Gehhilfen von A bis B zu gehen, weil er Blut im Urin hat und auch beide Hüften versagen. Es schlägt also in dem ganzen Körper raus, so auch das Herzversagen, so dass er letztens umgekippt ist im Krankenhaus, dann dort wieder mal Platz für ihn frei war für 2 Tage, dann ist er wieder aufgewacht und wurde wieder in die Zelle zurückgeschmissen. Mehrere sind an diesem solidarischen Streit auch oder Streik mit Andreas zusammengetreten, den allen das Lebensmittelgeld der Angehörigen verweigert wird. Keiner kriegt Geld, geschweige Einkauf. Alle, die dort sich verbündet haben, kriegen seit 3 Wochen nur das Notwendigste, um zu überleben. Also wir haben uns heute hier versammelt, um diese ganzen Situationen im Knast in der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, einfach mal hier aufs Blatt Papier zu bringen. Und ich bedanke mich bei allen, die heute so zahlreich erschienen sind, auch die hinter den Leuten stehen und uns beobachten, einfach mal ein bisschen Solidarität zeigen. Wäre nett von euch. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ihr hört im Hintergrund, dass es nicht sehr viele Leute waren, die gekommen waren. Ich würde schätzen, 25 bis 30 Leute waren da. Ich war etwas verwundert, ich hatte ein paar mehr erwartet, denn es ist sehr gut dokumentiert gewesen. Die Situation von Andreas Krebs ist in den letzten Jahren in den einschlägigen Medien eigentlich recht gut dargestellt worden. Es werden Briefe von ihm veröffentlicht, zum Beispiel auf de.indimedia.org, und es gibt eine gut gepflegte Soli-Blog-Seite für ihn. Auch im Stressfaktor, dem Berliner Veranstaltungsterminkalender, war die Kundgebung gelistet. Aber naja, 16 Uhr Nachmittag ist natürlich für viele auch schwer, die arbeiten müssen und dann da eben nicht kommen können. Das Wetter war jedenfalls hervorragend, es war absolut schönes Frühlingswetter. Und die Lebensgefährtin von Andreas Krebs führte dann weiter aus, was der Staatsschutz, vor allen Dingen auch der deutsche Staatsschutz, noch so alles auf der Pfanne hat, wenn es darum geht, Gefangene auch im entfernten Italien zu terrorisieren. Hört selbst.
Ich hatte also die letzte Info vergessen, euch mitzuteilen vom 15.02., wo mein Mann mich anrief. Ich hatte ja gesagt, dass Andreas keinen Besuch kriegt, außer von seiner Ehefrau, keine Familienangehörige, niemand darf kommen. Am 15.02. hat Andreas Besuch bekommen von Leuten, die er absolut nicht kannte. Und das war das Kriminalamt Italien. Italien ist angefragt worden vom Bundeskriminalamt Deutschland, da ja Andreas angeblich zugehörig der ehemaligen RAF-Leuten zuständig ist und weiß angeblich, wo die sich aufhalten, wurde ihm zugesichert, wenn er mit dem Bundeskriminalamt in Berlin sowie in Italien zusammenarbeitet, mitteilt, wo die RAF sich aufhält, würde Andreas sofort Haftentlassung kriegen, sofort. Andreas war sehr erstaunt über diesen Besuch und hat sich danach sofort wieder in die Zelle verlegen lassen und fand es einfach nur lächerlich. Also ich wollte einfach dazu mal sagen, wie der Staat dazu bereit ist, Leute zu erpressen und einfach Besuch abzulehnen. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass Sie sich Besuch verschaffen, die Tür eintreten, auf kleine Kinder losgehen, sowie auf Leute, die schon in Haft inhaftiert sind, einfach Sachen zu erpressen, die gar nicht erpressbar sind, geschweige bei solchen Leuten, die einfach ihren Mund halten und für sich denken. Das wollte ich einfach nochmal mitteilen.
Wir sind fast am Ende angelangt. Am 1. April wird das Urteil gesprochen und wir werden sehen, was dann kommt. Der letzte Beitrag sind Ausschnitte aus seinem letzten Brief. Die vollständige Fassung könnt ihr auf www.abc-wien.net nachlesen.
In den letzten Wochen haben mehrere Verhandlungstage im Prozess gegen Andreas Krebs in Neapel stattgefunden, wobei Andreas aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht an allen Verhandlungstagen teilnehmen konnte. Andreas befindet sich nach wie vor im Hungerstreik. Auf keine seiner Forderungen wurde bisher eingegangen. Die Anklage hatte zur Klärung des Todes von Massimo N., Andreas ehemaligen Arbeitgeber, einen Videogutachter engagiert, um die Aufnahmen der Überwachungskameras zu analysieren. Auch Andreas' Verteidiger hatte einen solchen Sachverständigen beauftragt, um das Videomaterial zu begutachten. Am Montag, den 1. April, soll nun das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft fordert 24 Jahre für Andreas. In den italienischen Medien werden unterdessen Geschichten verbreitet, um Andreas weiter zu diskreditieren. Außerdem soll die Staatsanwaltschaft in Deutschland nach Italien einen Bericht geschickt haben, worin Andreas als besonders gefährlicher linker Terrorist bezeichnet wird. Beispielsweise wurde Andreas von den deutschen Behörden bereits vor seiner Auslieferung nach Italien vorgeworfen, Verbindungen zu ehemaligen Mitgliedern der RAF, nach denen nach wie vor gefahndet wird, zu haben und so weiter. Andreas' gesundheitlicher Zustand hat sich in den letzten Monaten massiv verschlechtert. Eine notwendige, adäquate Untersuchung wurde ihm bisher verweigert bzw. immer wieder hinausgeschoben. Wir fürchten nach wie vor sehr um sein Leben, denn es geht ihm jeden Tag schlechter. Wir veröffentlichen hier Auszüge aus dem letzten Brief, den Andreas uns geschickt hat. Er berichtet über die Verhältnisse im Knast in Neapel, über seinen Gesundheitszustand und den Hungerstreik. Außerdem teilt Andreas hier ein paar persönliche Erfahrungen und Erinnerungen. Wir sind in Gedanken bei Andreas und hoffen, dass er entgegen allen Erwartungen und Befürchtungen bald wieder draußen ist. Heute ist der 10. Tag, an dem ich nichts mehr esse, und ab heute beschränkt sich mein Trinken auch nur auf einen halben Becher 0,2 Liter Wasser. Ich weiß natürlich nicht, wohin mich das alles führt, aber ich bleibe bei meinem Standpunkt und einer kompletten Verbesserung meiner Haftbedingungen. Leider sind alle Personen, die laut geschrien haben, dass sie sich an meinem Hungerstreik beteiligen, umgefallen. Keiner hatte das Rückgrat und keiner hielt es nur einen Tag ohne Essen aus. Leider ist es so, dass ich unter den Gefangenen keine einzige Solidarität erlebe und niemand steht mir zur Seite hier drinnen. Gestern hatte ich nach über 2 Monaten zum Zahnarzt kommen sollen, aber das war gestern und ich warte immer noch. Bin nur vollgepumpt mit 400 Milligramm Tramadol und zig anderen Sachen. Das zum Thema ärztliche Versorgung. Ich zittere am ganzen Körper, mein Kreislauf spielt verrückt und seit gestern kann ich auch wieder mal nicht richtig laufen. Jeder sieht den körperlichen Verfall, aber keiner reagiert oder macht etwas dagegen. Selbst ein Sani sagte zu mir auf mein Nachfragen, was das alles soll: Ach Andreas, was soll ich dir dazu noch sagen? Er weiß um meinen Zustand und kann nichts tun. Vor einigen Tagen war ich nach unzähligen Anträgen und Briefen endlich bei der Anstaltsleiterin, im Beisein des Inspektors. Ich wurde gefragt, was ich möchte, und ich zählte alles auf. Sie meinte, dass man sich um alles kümmern wolle. Und auch will man versuchen, mir deutsche Bücher vom Goethe-Institut hier in Neapel zu besorgen. Ich soll doch bitte meine Bücherwünsche aufschreiben und die Liste wird noch heute von ihrer Vertreterin abgeholt. Das war vor einigen Tagen und niemand kam zu mir. Einzig, dass ich heute mit meiner Frau 10 Minuten reden durfte am Telefon, gibt es sonst nichts Positives zu berichten. 10 Minuten telefonieren und das 6-mal im Monat. Aber wer glaubt, dass es ganz reibungslos abläuft, einfach zum Hörer greifen und anrufen, der täuscht sich gewaltig. Für jedes Telefonat muss ich kämpfen. Und immer, wenn ich anrufe, wird das Gespräch nach 2 Minuten abgebrochen. so dass ich anschließend beim Pfleger im Büro stehe und wieder darum kämpfe, die noch ausstehenden Minuten mit meiner Frau telefonieren zu dürfen. Also ein Kampf von Telefonat zu Telefonat und jedes Mal ist es anders. Heute war mein Anwalt bei mir, der ebenfalls besorgt ist, weil ich ihm sagte, dass es mir nicht gut geht. Dann berichtete er mir, dass das Gericht einen Spezialisten beauftragt hat zur Bildbearbeitung von den Überwachungskameras. Da er dem Gericht genauso wenig traut, sagte er mir, dass er ebenfalls einen Spezialisten beauftragen möchte, der unsere Glaubwürdigkeit stützt. So wie es gerade von meiner Gesundheit um mich steht, bin ich mir sicher, wenn sich nichts ändert, dass ich das nicht überleben werde. Ich kenne mich und wenn ich ein Ziel verfolge, dann mit allen Konsequenzen. Leider kümmert sich niemand von der Botschaft um mich. Groß die Klappe aufgerissen, als sie vor Monaten von Rom zu mir fuhren, mit Versprechungen, mir Kaffee und meinen leckeren Milchreis zu besorgen. Das war vor 4 Monaten und ich warte noch immer auf sie aus Rom. Und von wegen, wie in ihren Zeilen stand, dass sie auch als Beistand bei meinen Gerichtsterminen anwesend sind und mich auf Wunsch betreuen. Nichts von dem, was sie sagten oder schrieben, haben sie gemacht. Ich frage mich, für was sie denn dann überhaupt da sind. Um Steuergelder auf den Kopf zu hauen und auf Vorteile bedacht sind mit ihrem scheiß Diplomatenausweis. Ich fühle mich so angepisst, dass es mich wütend und stärker für meinen Hungerstreik macht. Ich frage mich so oft, was muss man im Leben noch ertragen? Soll es das gewesen sein? Man verreckt hinter Gittern? Ich glaube, die mich alle kennen, würden alle erschrecken, wenn sie mich jetzt sehen würden. Ich habe heute nach dem Anwaltsbesuch auf der Toilette leise geweint, weil mich alles sowas von fertig macht. Das hier zum Thema EU. Bin psychisch ganz tief unten und körperlich ist es nicht anders. Es dreht sich alles in meinem Kopf. Das ist pures Chaos. Keine Bewegung, einfach nichts. Ach, was hat man mir doch alles versprochen. Sogar, dass ich Kraftsport machen kann und so weiter. Aber wirklich nichts wurde von alledem eingehalten. Habe gerade erfahren, dass man schon wieder Blut von mir abnehmen möchte. Morgen früh. Komisch, erst vor einer Woche circa wurde Blut genommen. Die kommen, glaube ich, selber nicht zurecht und sind etwas überfordert. Mittlerweile ist die Ärztin aber sehr besorgt, denn ich verliere sehr schnell super viel Gewicht und bin ständig nur müde. Wieder hat einer auf meiner überwachten Station, die Anstalt zeigt hier zur Observationsstation, einen Hungerstreik angekündigt und schmiss sein Brot durch das Zellengitter auf den Gang. Nachdem er aber dann kurz beim Inspektor war, hat er genüsslich in seiner Zelle gegessen. In Poggio Reale habe ich heute wieder mal erfahren, dass man einen Mitgefangenen umgebracht hat. Näheres war natürlich nicht herauszubekommen. Es sind nämlich 3 Gefangene aus Poggio Reale zu mir auf die Station gekommen. Wir sind hier insgesamt 15 Personen und die Station ist somit gerade voll. Das kann sich aber von Tag zu Tag ändern und dann werden schlagartig 10 Leute einfach verlegt. Einer ist bzw. hat hier in Neapel seinen Lebensmittelpunkt und wurde ganz plötzlich ohne ersichtlichen Grund nach Bolzano verlegt. Man stelle sich das mal vor. Dann gibt es noch eine krass schärfere Unterbringung und das wissen die wenigsten in anderen Ländern. Es gibt nicht nur die Unterbringung nach § 41 bis, sondern noch eine viel schärfere Form, die 14 bis. Wenn ich mich nicht täusche, heißt. Wird aber nur noch in gewissen Regionen Italiens praktiziert. Hier in Secondigliano ist es im Vergleich zu vielen anderen Haftanstalten noch sehr human und angenehmer. Wenn ich bedenke, dass in Santa Maria Gefangene auch geschlagen werden, ist es hier ultra ruhig. Trotzdem bin ich immer vorsichtig. Ich bin zwar höflich, aber rede sonst so gut wie kein Wort. Die meisten Gefangenen putzen und schrubben mehrfach am Tag die Zellen, als ob sie sich gut verkaufen wollen. Schade, dass ich kein Handy habe, denn das muss man wirklich gesehen haben. Aber selbst ein Handy, wenn sie finden würden, bekommt man dafür 6 Monate Nachschlag. Auch Flucht ist strafbar. Was für ein krankes System. Das einzige Gute, dass man hier einer relativ guten Führung bei 6 Monaten Haft 70 Tage erlassen bekommt. Aber so viel sind das nicht, wo das in Anspruch nehmen können. Denn die ticken hier im Süden doch etwas krasser und wie ich schon mal berichtete, schrecken die Leute auch innerhalb der Mauern nicht vom Mord zurück. Gerade sehe ich, wie ein Gefangener ein paar aufs Maul bekommt von einem Beamten. Das passiert genau vor meiner Zelle und ich konnte durchs Gitter alles sehen. Vorhin ist ein Gefangener vor meinem Zellenfenster auf ein Dach geklettert und die Beamten unten riefen ständig, er soll runterkommen und es wird ihm nichts passieren. Der Gefangene sagte aber, dass er Angst hat vor den Beamten und dass sie ihn mit Sicherheit schlagen werden. Er kommt erst runter, wenn die Anstaltsleiterin kommt. Tja, und 30 Minuten darauf erscheint wirklich die Anstaltsleiterin und der Gefangene klettert runter und geht mit der Leiterin weg. Das konnte die halbe Anstalt beobachten. Hier ist jeden Tag etwas los. Ich habe mittlerweile erfahren, dass ich schleunigst ins Krankenhaus muss, da man etwas entdeckt hat, eine Art Tumor im Bauchraum und meine Blutwerte alles andere als in Ordnung sind. Dazu habe ich extrem an Gewicht verloren. Wieder ist ein Tag vergangen und mittlerweile war ich kurz im Krankenhaus in der Röhre mit Kontrastmittel. Dann wurde ich zurück in die Anstalt gebracht. Ich habe keine Ahnung, was nun los ist, denn es spricht ja keiner mit mir. Ich erfahre immer auf den letzten Drücker, wenn es zum Gericht oder Krankenhaus geht. Ich war heute in der Dusche, zog mich aus und ein anderer Gefangener war entsetzt, wie dünn ich geworden bin. und richtig ausgezehrt. Er meinte, dass ich nun aufhören soll. Nein, ich mache weiter, bis sich etwas ändert. Ich mag nicht mehr. Und ich ziehe das durch, allein oder mit Unterstützung. Ich habe mittlerweile öfters Fieber, mir ist ständig total kalt und ich bemerke, dass ich immer schlechter sehe. Die Schmerzen werden auch immer schlimmer. Ab und an zieht es mir die Beine weg und das alles vor den Augen der Beamten. Seit Monaten sind die Lymphknoten am Hals schmerzhaft angeschwollen und das geht gar nicht mehr weg. All das habe ich auch der Ärztin mitgeteilt und dass es im Bauchraum brennt wie ein Feuer. Naja, nun mal abwarten. Heute, was für ein Zufall, ist mein Geld für den Einkauf aufgetaucht. Nach fast einem ganzen Monat. Das aber auch nur, weil mein Anwalt sich nach dem Verbleib des Geldes erkundigte. Was für ein Zufall, gell? Heute hat man mir meine Schmerztabletten verwehrt, weil man sagte, ich hätte sie schon am Morgen bekommen. Dazu muss ich sagen, dass die Schmerzen größer geworden sind und ich mittlerweile ständig Fieber habe und mir kalt ist. Ich habe also entschieden, da man mir auch die entsprechende Medikation verwehrt, werde ich alle weiteren Medikamente, die man mir täglich gibt, verweigern und ihnen morgen rotzfrech sagen, dass sie sich diese in den Arsch schieben können. Ich habe wirklich die Schnauze sowas von gestrichen voll. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe heute an meinem ganzen Körper festgestellt, dass alle Sehnen zum Vorschein kommen. Das liegt natürlich daran, dass mein Körper ausgezehrt ist. Ich habe ständig auch Kopfschmerzen und mir fehlt es an Konzentration. Eines wollte ich noch erzählen. Vor einigen Tagen bekam ich von einer gemeinsamen Freundin zwei Briefe. Und ich habe mich mit dem, was sie geschrieben hat, riesig gefreut. Denn sie schrieb mir, dass sie ganz fest in Erinnerung hat, was ich in meinem Vortrag erzählte. Zum Thema eine Gefangenen schreiben und dass jedem bewusst sein muss, dass das auch eine sehr große Verantwortung ist. Ich erzählte damals, warum und weshalb es so eine große Verantwortung ist und zählte verschiedene Punkte auf. Es ist sehr schön zu wissen, dass das, was ich damals und bei verschiedenen Veranstaltungen sagte, bei vielen Menschen bis heute in den Köpfen hängen geblieben ist. Ich würde so gern mehr tun, aber von hier aus ist es doch sehr schwierig. Auf jeden Fall habe ich mich vor Tagen so sehr darüber gefreut, dass diese Person mir geschrieben hat. Und es zeigt mir, es war nichts umsonst. Ich schrieb vor circa einem Jahr oder etwas mehr einer ebenfalls guten Freundin etwas, was ich vorher nie so offen erzählte. Und zwar wurde ich in der Riegerstraße 94 sehr, sehr herzlich aufgenommen und hatte ein total cooles Zimmer. Aber ich konnte oft nachts nicht schlafen und lenkte mich mit Putzen im Haus ab. Ach, war das schön, denn alle ließen mich tun und machen. Und sie waren alle sowas von lieb zu mir und standen mir uneingeschränkt zur Seite. Aber mir ging es von der ganzen Psyche nicht gut und mich haben Geschehnisse verfolgt. Ich war mit vielen so überfordert, dass ich oft an einem Punkt gewesen bin, wo ich überlegte, mich aus dem Fenster zu stürzen. Das, was mich davon abgehalten hat, war, dass ich nicht wollte, dass diese Menschen durch meine Handlungen in Schwierigkeiten kommen, versteht ihr? Anfangs konnte ich keine 50 Meter vom Haus weg und auf Wunsch war immer jemand an meiner Seite. So lieb waren alle. Eine schöne Zeit in der 94, die ich sehr vermisse. Als mich gemeinsame Freunde in Hamburg vom Knast abholten, war das ebenfalls ein Ereignis, was ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Diese beiden Menschen drückten mich erstmal und zeigten mir, was sie alles für mich im Kofferraum haben. Mensch, haben meine Augen gestrahlt. Alles war voll mit Leckereien an Süßigkeiten und nichts haben sie ausgelassen oder vergessen. Wir fuhren in die Stadt und begaben uns in ein Kaufhaus. Eine gemeinsame Freundin wollte mit mir gemeinsam eine Jacke aussuchen und kaufen, da ich keine hatte. Aber es war so schlimm, die vielen Menschen und alles drum herum, dass ich mittendrin hätte weinen können. Meine lieben Begleiter, die bei mir waren, verstanden sofort und ohne weitere Erklärung, dass es mir nicht gut ging. Wir gingen in ein Restaurant und ich bekam eine Speisekarte in die Hand gedrückt. Und ich war so überfordert, dass ich nicht wusste, was ich aus dieser ewig langen Liste an feinen Leckereien nur denn aussuchen sollte. Als wir an einen stillen Ort fuhren, damit ich von dem ganzen Spektakel abschalten konnte, war mein sehnlichster Wunsch seit Jahren ein Döner. Wir begaben uns also alle drei in eine Dönerbude und als ich diesen Döner mit einer wahnsinnigen Freude und Genuss verspeiste und wir bezahlten, konnte ich nicht anders, drückte den Besitzer und sagte freudestrahlend zu ihm, dass dies der allerbeste Döner sei. Ach, hat er sich gefreut und gestrahlt über beide Backen. Hatte er doch keine Ahnung über meine ganze Reaktion seines Essens. Das war auch ein super tolles Ereignis, was bleibend und tief in meinen Erinnerungen ist. Es sind Ereignisse nach der Haft gewesen, die ich niemals im Leben vergessen werde. Oder zum Beispiel, als ich mein Zimmer in der 94 zum ersten Mal sah. Oh, das war schön, denn ein gemeinsamer Freund von uns hatte das Zimmer sowas von schön für mich hergerichtet und auf einem kleinen Tisch stand als Begrüßung leckere Schokolade, eine Flasche Bier und eine Schachtel Zigaretten. Das war so lieb und ich muss in den letzten Tagen ständig an diese schönen Ereignisse denken. Und nur bei der Vorstellung kommen mir immer wieder die Tränen. Nie werde ich das alles vergessen und wie sich alle um mich kümmerten. Heute ist der 22. Tag meines Hungerstreiks und ich fühlte mich sehr schwach, da mein Kreislauf öfter zusammenbricht und ich zu starke Schmerzen habe. Leider hat sich an meiner Lage immer noch nichts geändert und die Führungsspitze ist hier in Secondigliano ausgewechselt worden. habe vor 2 Tagen erfahren, dass eine Demo für mich gemacht wurde und das machte mich sehr stolz. Nur leider wird kaum jemand davon Kenntnis genommen haben. Man muss die Menschen mit dem Vorschlaghammer treffen. Dann werden sie erst einem zuhören. Ich verspüre einen unglaublichen Hass, aber auch Traurigkeit über so viel Ignoranz. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich liege den ganzen Tag auf dem Bett, habe nichts, mit dem ich mich etwas ablenken kann, sondern vegetiere nur vor mich hin. In Borgio Reale ist wieder etwas ganz Schlimmes passiert und ein Gefangener ist tot. Nachzulesen in der Tageszeitung Il Mattino vom 18.02.2019. Darüber hier und jetzt zu schreiben, würde den Rahmen sprengen und ich habe heute nicht die Kraft dafür. Mir geht es selbst immer schlechter und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das noch gut geht. Nicht umsonst schreibe ich dieses Art Tagebuch des Hungerstreiks. Tag 23 und ich kann mich kaum richtig konzentrieren. Zudem pocht es in meinen Nieren. Sitze oder liege da wie ein Depp. Dennoch bewahre ich Haltung und bin weiterhin ruhig, höflich, so wie man mich kennt, aber absolut zielstrebig und sehr wohl überzeugt von meinem Tun. Wenn nicht bald etwas passiert, dann überstehe ich das nicht. Meine Brust schmerzt und es ist, als wolle mein Herz herausspringen aus meinem Brustkorb. Ich werde diese Zeilen so langsam zum Abschluss bringen. Zum Glück habe ich auch endlich ein paar wenige Briefmarken und kann euch diese Zeilen schicken. Was ich aber unbedingt noch loswerden möchte, ist, dass ich mich bei euch allen nochmals ganz herzlich bedanke für alles, was ihr für mich oder uns tut. Das alles ist für mich nicht selbstverständlich. Ich danke euch allen vielmals für alles. Bitte richtet auch allen anderen ganz liebe Grüße aus und ich bin in Gedanken bei euch. Herzliche Grüße an alle. Ich sende eine dicke Umarmung zu euch und ich hoffe, dass doch noch alles gut geht. Liebe Grüße, euer Andi.
Wenn ihr Andreas unterstützen wollt, schreibt ihm. Macht Soli-Aktionen, egal ob vor italienischen Konsulaten, Botschaften oder sonst wo. Informiert andere über seinen Fall, schickt ihm Bastelsachen. Er freut sich über Schreib- und Zeichenpapier, wie zum Beispiel buntes Tonpapier, japanische Zeitschriften oder Kampfsportmagazine. Spendet Geld für ihn. Die Adresse sowie das Bankkonto findet ihr auf unserem Radioblog auf www.a-radio.net. Laufende Infos über seine Situation gibt es immer und aktuell auf abc-wien.net. Das war's für heute. Drücken wir Andreas ganz fest sämtliche Daumen für kommenden Montag und dass er endlich rauskommt, bis alle frei sind.